In unserem Leben gibt es im Wesentlichen zwei große Entscheidungen. Das eine ist die Berufswahl und das andere ist die Partnerwahl. Wer von euch kann sich noch an seinen ersten Berufswunsch erinnern? Kinder haben manchmal lustige Berufswünsche. Vor einigen Wochen war Jan-Ole Becker hier und sein Bruder Torben hatte den Wunsch, Müllmann zu werden. Er war davon fasziniert, dass der Müllmann immer hinten auf dem Lastwagen steht und dann immer runterspringt, die Mülltonne nimmt, in die Hebevorrichtung reinstellt und dann wieder aufspringt und mit dem Lastwagen weiterfährt. Das fand er großartig. Alles, was die Welt und die Schöpfung ausmacht, hat einen Zweck, hat einen Beruf, hat eine Berufung. Und Gott hat den Menschen auch einen Beruf gegeben. Was war der erste Beruf, den Gott dem Menschen gegeben hat? Sie sollten den Erdboden bebauen. Gott gibt uns Menschen einen Beruf. Er hat mit unserem Leben einen Plan. Er hat einen Zweck mit unserem Leben. Wir sind zu etwas ganz Besonderem geschaffen. Und diesem Beruf, diesem Lebenszweck und diesem Lebenssinn, das, wofür wir da sind, dem wollen wir heute nachspüren. Der Predigtext, der für heute angegeben ist, beschäftigt sich mit dem Beruf des Volkes Israel. Und der Beruf des Volkes Israel ist der Beruf der Gemeinde. Wenn ihr eure Bibeln mit habt, dann könnt ihr sie aufschlagen in 2. Mose 19. Da wollen wir die Verse 1 bis 6 hören. Da heißt es: Im dritten Monat nach dem Ausgang der Kinder Israel aus Ägypten kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Raphidim und wollten in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste daselbst gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge und sprach: So sollst du sagen dem Hause Jakob und verkündigen den Kindern Israel: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und habe euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme hören und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Es heißt am Anfang dieses Abschnittes, dieses Kapitels, mit dem ein ganz neuer Sinnabschnitt beginnt, im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Es gibt drei Daten in der Menschheitsgeschichte, die Gott wichtig sind, im Alten Bund und eins im Neuen Bund. Es gibt nur drei Daten, die Gott ganz präzise bis auf den Tag benennt. Und das ist zum ersten das Datum von der Sintflut, wie das Wasser aufbricht und wie das Land dann wieder trocken wird Und wie die Arche auf dem Gebirge Ararat im heutigen Armenien landet, wird mehrfach ganz präzise benannt. Das zweite Datum ist der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, wird der Monat Abib genannt, das ist der Ehrenmonat, und der 10. Tag dieses Monats wird genannt. Und dann haben wir als drittes Datum das Datum der Gesetzgebung. Und wir sind jetzt gerade an diesem dritten Datum. Und das vierte Datum der Menschheitsgeschichte ist die Geburt Jesu zur Zeit des Kaiser Augustus am Um als Kyrenius, Landpfleger und so weiter. Ganz präzise. Die Bibel nennt uns diese vier Landmarken in der Menschheitsgeschichte, und in der deutschen Bucht schwimmt ein Feuerschiff, das nennt sich Elbe 2 oder Elbe 1. Da ist rundherum nur Wasser, und dieses Schiff hat einen Leuchtturm, ein Feuerschiff nennt man das. Und diese drei Daten, die Sintflut, der Auszug der Kinder Israel und die Gesetzgebung, sind die Leuchttürme in der Menschheitsgeschichte im Alten Testament und dann die Geburt Jesu im Ersten. Gott handelt planmäßig. Und wenn auch das Chaos in unserer Gesellschaft und in der Welt zunimmt und wir die Welt nicht mehr verstehen, dann muss uns eins klar sein: Gott bleibt immer der Regisseur der Weltgeschichte. Und die Weltgeschichte nimmt ihren Lauf, wie Gott das will. Und nicht wie Erdogan oder Putin oder Merkel. Das ist vielleicht vordergründig so, aber Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Und jetzt ist interessant, dass dreimal das Wort Wüste vorkommt. Das Wort Wüste ist das häufigste Wort in diesen sechs Versen. Das ist erstaunlich. Das heißt hier, sie waren ausgezogen aus Raphidim und kamen in die Wüste Sinai. Was lag jetzt hinter ihnen? Schon vier Stationen Wüstenwanderung lagen hinter ihnen. Und an jedem Lagerplatz gab es Ärger mit Gott. Zuerst als Pharao hinter ihnen herkommt. Da fangen die Kinder Israel an zu sagen, ja, war nicht in Ägypten Gräber genug, dass wir nun hier von Pharao umgebracht werden? Dann kommen sie nach Mara in die Wüste Schur. Da haben sie nichts zu trinken. Und dann sagen sie wieder, ja, wozu hat Gott uns überhaupt rausgeführt aus der Knechtschaft? Sollen wir jetzt hier verdursten? Was soll das? Wieder ärgerlich auf Gott. Und dann kommen sie in die Wüste Schin. Und da murren sie wieder gegen Mose und Aaron und sagen, wir haben wieder nichts zu trinken. Und dann kommen sie nach Raphidim und haben nichts zu essen. Und sie glauben, bei jedem Lagerplatz glauben sie Gott nicht seine Liebe. Immer wieder sagen sie, Gott meint es nicht gut, Gott hat uns nicht lieb, er führt uns hier in die Wüste und wir verderben. Viermal. Wir könnten jetzt denken, jetzt reicht's Gott. Sie hatten doch immer erlebt, dass er Wasser aus dem Felsen macht. Sie hatten doch erlebt, dass Pharaos Armee in den Wasserfluten unterging. Das hatten sie doch gesehen mit ihren Augen. Und trotzdem sind sie immer wieder am Nölen und trotzdem stellen sie Gottes Liebe immer wieder neu in Frage. Wir könnten jetzt denken, jetzt reicht's Gott. Jetzt ist mal gut. Nein. Nein. Jetzt beruft Gott dieses Volk und sagt ihnen, was er mit ihnen vorhat, zu was, zu welchem Zweck er sie ausgeführt hat aus der Knechtschaft. So ist Gott. Mir kommt das sehr bekannt vor. Ich habe das eine oder andere erlebt, wo ich wusste, das war Gott, da hat Gott mir geholfen. Aber immer wieder erlebe ich es, dass ich in neuen, anderen Situationen Gottes Liebe wieder neu in Frage stelle. So sollen wir nicht denken. Gott macht trotzdem weiter mit uns. Und es ist interessant, Geschwister, dass zwischen unserer Erlösung und dem gelobten Land in der Ewigkeit immer die Wüste liegt. Es geht immer in die Wüste. Das muss uns nicht befremden. Das muss uns nicht spanisch vorkommen. So ist das. Es geht, nachdem wir erlöst sind, aus der Knechtschaft von dem Herrn dieser Welt, dem Widersacher Jesu, nachdem wir davon befreit sind, geht es immer in die Wüste. Eine Beziehung kann zu einer Wüste werden. Unser Berufsleben kann zu einer Wüste werden. Unser Gesundheitszustand kann zu einer Wüste werden. Unser Berufsleben, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Darüber brauchen wir uns nicht wundern. Das sind die Wüstenzeiten in unserem Leben, sind die Zeiten, wo wir Gott besonders erleben dürfen. Und deshalb dürfen wir danken, wenn Gott uns auch mal in Mangel führt, wenn wir spüren, dass wir nichts zu trinken haben, wenn uns die Zunge am Gaumen klebt. Gott möchte, dass wir das erleben. Nicht, weil er ein Sadist ist, sondern weil er uns lehren möchte, dass wir wirklich auf ihn angewiesen sind. Und jetzt heißt es, so sollst du sagen zum Hause Jakob und verkündigen den Kindern Israel. Dieses so sollst du sagen, das rahmt jetzt den ganzen Berufungstext ein. Das steht am Anfang und das steht am Ende. Und jetzt bieten die Verse 4 bis 6 Gottes Berufung für Israel. Da sagt Gott, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und habe euch zu mir gebracht. Wie macht der Adler das? Der Adler breitet seine Flügel aus unter seinen Jungen, damit sie nicht in die Tiefe stürzen. Wenn der Adler flügge wird und fliegen lernen muss, dann ist unter ihm der Adler, der seine Flügel ausbreitet, und wenn er schwach wird, landet er auf den Flügeln. Dieses Tragen Gottes ist in der Wortgestalt aus dem Grundtext auch ein Ertragen. Wir machen Gott Mühe, wir machen Gott Arbeit. Es ist Gott manchmal schwer, uns zu ertragen. Immer das Genöle, immer der Undank, immer das Infragestellen seiner Liebe, das ermüdet Gott. Und Jesus sagt, wie lang soll ich euch Ungläubige ertragen? Er erträgt uns in seiner Liebe. Erträgt er das Murren der Kinder Israel. In seiner Liebe erträgt er auch unseren Unglauben. Es ist interessant, dass Gott die Wüstenwanderung als Tragen auf Adlerflügen verstanden wissen will. Kein Israelit flog durch die Wüste. Sie gingen alle durch den heißen Wüstensand. Sie haben alle geschwitzt. Sie wurden alle von der Sonne gesengt. Und trotzdem sagt Gott, ich habe euch auf Adlerflügen getragen. Durch die Not hindurch, durch die Glut, durch die Steinwüste, trotzdem getragen. Und manchmal dürfen wir in der Rückschau erkennen, dass die Wüstenzeiten unseres Lebens doch Zeiten waren, auf denen uns Gottes Adlerflügel voll Liebe getragen haben. Und dann sagt Gott, und nun, wenn ihr ein Hören hört auf meine Stimme, so ganz wortwörtlich, wenn ihr ein Hören hört, Gott möchte so gerne, dass wir ihn hören. Gott möchte sich so gerne Gehör bei uns verschaffen. Er möchte so gerne, dass wir seine Stimme hören. Warum? Damit wir in die Berufswahl hineinfinden, die er für uns vorgesehen hat. Nämlich, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Dieses Eigentum, dieses Wort bedeutet so viel wie ein Schatz. Ihr sollt mein Schatz sein. Das ist Gottes Partnerwahl. Manchmal reden sich Ehepartner mit Schatzi an. Schatz, kannst du mal dieses und jenes, ihr kennt es. So ist Gottes Partnerwahl. Der Beruf des Volkes Israel ist der Ehebund mit dem lebendigen Gott. Israel ist Gottes Schatzi. Und dann sagt Gott, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott möchte dein König sein. Gott möchte in deinem Leben regieren. Und was ist in diesem Königreich dein Beruf? Welchen Beruf hat Gott für dich vorgesehen? Du sollst Priester sein. Früher wurde der Beruf oft durch die Eltern bestimmt. Mein Sohn, du wirst Landwirt. So ging das früher. Papa, will ich eigentlich nicht. Ich will lieber Maurer werden. Gottes Berufswunsch für dich ist, du sollst König und Priester sein. Das hat Gott für dich vorgewählt, ausgesucht. Was macht eigentlich ein Priester? Was ist der Beruf eines Priesters? Denk mal an die Stiftshütte. Was für eine Aufgabe hatte der? Von der Wortherkunft ist ein Priester nichts anderes als ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes steht. Der Priester stand im Heiligtum am Räucheraltar und hat da das Opfer gebracht, den Opferdienst gemacht. Und die Aufgabe des Priesters war, vor Gott zu stehen. Mit seinen Gebeten. Gott zu bitten, dass er sich erbarme und in seiner Liebe nicht nachlasse. Der Priester hatte die Aufgabe, einmal im Jahr das Blut von dem Opfertier auf den Deckel der Bundeslade zu streichen, zu gießen. Der Deckel der Bundeslade hatte eine Borte rings drumherum und dann wurde die Opferschale mit dem Opferblut da auf den Deckel gegossen und es entstand ein Blutsee auf dem Deckel. Und Gott schaut auf das Blut Jesu und nicht auf die Gesetzestafeln. Ihr erinnert euch daran, dass die Cherubim an den Seiten der Deckel auf den Deckel geguckt haben. Was haben sie nicht mehr gesehen, wenn das Blut da war? Das Gesetz. Das Blut war dann war der Blickfang zwischen Gesetz und dem Angesicht der Cherubim. Ein Priester macht also den Opferdienst, den Versöhnungsdienst und er macht die Fürbitte. Wir müssen uns den Priester so vorstellen wie ein Anwalt. Ein Anwalt verwendet sich immer für den Angeklagten. Gott hat Grund zur Klage über uns. Gott beklagt unseren Unglauben. Und dafür brauchen wir einen Anwalt. Und dieser Anwalt ist der Priester, der bittet Gott, er steht vor Gott und bittet in Fürbitte für die Sünden und für die Sünden des Volkes und für die Sünden des eigenen Lebens. Was heißt es, Priester zu sein? Was ist der Beruf? Es heißt, ein Mensch zu sein, der in der Gegenwart Gottes steht. Priester zu sein heißt, ein Mensch zu sein, um Gott für andere zu bitten. Priester zu sein heißt, Anwalt für andere zu sein. Und daran hat sich bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Wir sollen Menschen sein, die vor Gott stehen und für andere bitten. Wir sollen Menschen sein, die in der Gegenwart Gottes sein. Das häufigste Wort in diesem Abschnitt ist zu mir. Ihr sollt zu mir sein, ein Eigentum. Ihr sollt zu mir sein, ein Priestertum. Ein Königtum. Ihr sollt zu mir sein, ein heiliges Volk. Zu mir, zu mir, zu mir. Das ist der Sinn unseres Lebens. Unser ganzes Leben soll ausgerichtet sein auf Gott hin, zu ihm hin, in die Gemeinschaft mit ihm. Wie war eigentlich ein Priester gekleidet? Die Kleidung eines Priesters war nichts weiter als ein leinenes Gewand mit einem Gürtel drum und einem Kopfbund. Und wenn die Täuflinge ihr Taufgewand anhaben, dann sehen sie genauso aus wie die Priester, die den Dienst in der Stiftshütte gemacht haben. Mit Ausnahme von dem Kopfbund. So sahen die Priester aus. Und Petrus schreibt es, wir werden alle zu einem Leib getauft, das ist die Gemeinde, das neue Volk Gottes. Wie wirst du zum Priester? Indem du durch die Taufe zu Gottes Volk hinzugeführt wirst. Das ist quasi der Start ins Berufsleben. Daran hat sich durch die Menschheitsgeschichte nichts geändert. Es geht immer darum, dass Gott unser Leben haben möchte, dass wir ihm dienen und dass wir Fürbitter werden für andere in seiner Gegenwart. Noch einmal sagt Gott zum Schluss, das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Gottes Berufswunsch für dein Leben ist, dass du ein König und Priester bist. So sieht dich Gott. Vielleicht denkst du, wenn ich so mein Leben angucke, ist das so wenig königlich, ist das so wenig priesterlich. Mag sein. Aus Gottes Sicht bist du erwählt zum König und Priester. Und das, was jetzt noch nicht sichtbar ist, wird einmal in der Ewigkeit ganz deutlich werden. Ich komme zum Schluss. Wozu sind wir da? Zu welchem Zweck hat Gott uns geschaffen? Was ist der Sinn unseres Lebens? Wir wurden alle geschaffen zu ihm hin. Wir sollen Menschen sein, die in der Gegenwart Gottes stehen und für andere beten. Unser Beruf soll sein, dass unser Leben Gott dient. Die Gemeinde ist das Volk des neuen Bundes. Die Gemeinde ist das neue Volk Gottes. Und ich wünsche uns, dass etwas von diesem Königtum und von dieser Priestertum in unserem Leben und in unserer Gemeinde etwas deutlich wird. Amen.